Ich habe jetzt das Vergnügen und die Ehre, Kurt Derfler anzukündigen, Präsident der österreichischen Apheresegesellschaft. Und er wird sprechen über die Therapie der Hyper-LPämie Anteportas, die spannendsten Entwicklungen in der Therapie eines vaskulären Risikofaktors in den nächsten Jahren. Bitte, Kurt.
Herr Vorsitzender, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich danke, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, also hier meine Sicht zum LPKNA darzustellen. Und ich möchte Ihnen vorweg einen Case Report zeigen. Das war 2015, ist der Patient bei uns aufgeschlagen. Er ist 87 geboren, also er war hier 28 Jahre alt und hat also hier einen ausgeprägten STEMI mit einem LAD-Verschluss. Und wenn man sich anschaut, dann war überraschend, dass bei dem Patienten erst nachdem er bereits mit einem Statin eingestellt war, einmal ein LDL-Cholesterin bestimmt war und das war absolut im Normbereich. Und wenn man sich anschaut, seine sonstigen Risikofaktoren, war ein glaubhafter Nikotinabusus von etwa 10 Zigaretten pro Tag. Und nachdem wir den Patienten gefragt haben, hat er gesagt, naja, das hat die Mama auch gehabt. Und dann haben wir uns einmal erkundigt, was die Mama ist. Und Sie sehen hier, dass also bei dieser Patientin schon mit 35 Jahren der erste Infarkt, mit 38 der zweite, mit 46 wieder ein Infarkt war. Und sie hat bereits 11 Stents implantiert gehabt. Und ich habe die Mama dann einmal kennengelernt, weil bei dieser Dame, die zwar ein LDL von ungefähr 34 gehabt hat, weil sie alles gehabt hat, noch nie ein LPKNA bestimmt war. Und es war sehr, sehr vergleichbar mit dem, was also ihr Sohn gebracht hat. Sie hat gesagt, sie strebt an, dass sie die Patientin ist, die die meisten Stents in Österreich hat. Ich glaube, sie war es zu diesem Zeitpunkt schon, den 12. hat sie aber dann nicht mehr erlebt. Wenn man sich das anschaut, das Lipoprotein klein a, dann hat es in der Mitte den Kern, das ist im Wesentlichen ein LDL-Cholesterin und außen herum ist diese Eiweißkette, dieses sogenannte ApoA, das hier sehr variabel ist und eine sehr hohe Homologie zum Plasminogen aufweist. Und Sie sehen, dass dieses Lipoprotein vor 60 Jahren vom Kariberg erstmals bestimmt wurde, dass aber in den letzten Jahren, Sie sehen das auch, was der Georg Endler präsentiert hat, dass es noch immer nicht als Risikofaktor in Wirklichkeit erkannt wird. Und wenn man sich so aber anschaut, wie häufig das ist und wie wahrscheinlich das ist, dass es eine genetische Erkrankung ist, dann sehen Sie, dass wahrscheinlich 100% hier einen genetischen Defekt haben und dass das wesentlich häufiger ist, als was wir denken. Und Sie sehen, etwa 20% aller Patienten haben doch deutlich erhöhte LPKNA-Werte, wobei man dazu sagen muss, wir wissen bis heute nicht, wer dann auch mit seinem LPKNA-Wert jener ist, der sehr frühzeitig erkrankt. Ganz noch interessant, man findet das LPKNA nur bei Primaten und bei als weiteren Tier die Igel, die sich aber nie als Labortiere geeignet haben, sodass wir also kaum hier Tierstudien haben. Wenn Sie sich's anschauen, dann sehen Sie, dieses LPKNA macht drei Dinge. Das eine ist die Atherosklerose, die sehr, sehr frühzeitig manifestieren kann. Das zweite ist aber auch, dass wir hier bei sehr hohen Werten bereits im kindlichen Alter Schlaganfälle sehen. Und ich betreue, also, oder habe gesehen, 4 solche Kinder im Alter zwischen 9 und 15 Jahren, die aber Werte von 700, 800 haben und dann zerebral Embolien schieben. Aber natürlich im Generellen haben wir hier durch diese Homologie zum Plasminogen dieses Thromboserisiko. Und was weithin unbekannt ist, es ist einer der wesentlichsten Risikofaktoren für das Auftreten von Aortenstenosen. Und hier, wenn man sich das anschaut, was hier die Ursache sein könnte für diese Aortenstenosen, ist, dass das Lipoprotein klein a ist ein wesentlicher Carrier für die oxidierten Phospholipide, von denen wir wissen, dass sie eine enorme proinflammatorische Kapazität besitzen. Das ist hier eine Studie von Florian Kronenberg in Innsbruck, der gezeigt hat, ganz egal, welche Population sie untersuchen, dass immer mit steigendem LPKNA immer früher und immer umfangreicher hier akute Myokardinfarkte, aber auch zerebrale Insulte und, was ganz interessant ist, auch Aortenstenosen und die chronische Herzinsuffizienz auftreten. werden. Hier sehen Sie noch an so einer Übersicht, wie man sich das vorstellt, warum so frühzeitig diese Aortengappenstenosen auftreten. Und da sehen Sie, dass es meistens einen kleinen Defekt an der Oberfläche der Herzklappe bedingt, dass aber dann dieses LPGNA mit seinem oxidierten Phospholipid in das Gewebe eindringt und dann dort diese Entzündungsprozesse modifiziert, die dann auch dazu führen, dass immer mehr und sehr rasch Kalk eingelagert wird. Und was überraschend ist, wenn man sich's anschaut, wenn hier mal geringe Veränderungen der Aortenklappe vorhanden sind, kann man das, den Prozess nicht mehr stoppen. Man kann ihn vielleicht etwas protrahieren, während ganz frühe Stadien sogar reversibel sein kann, wenn man das aggressiv therapieren kann. Das nur noch dazu, was mich sehr überrascht hat, aber Sie sehen, hier gibt es viele Studien, die gezeigt haben, dass Patienten, die sehr, sehr niedriges LPGNA haben, wesentlich häufiger einen Typ-2-Diabetes entwickeln. Und das ist natürlich auch eine Diskussionsfrage, wenn man sagt, wie weit können wir das heruntersenken, wenn wir heute Medikamente in Entwicklung haben, die sehr, sehr aggressiv wirken werden. Hier zur Therapie. Was mache ich, wenn ich ein hohes LPGNA habe? Habe ich Medikamente zum jetzigen Zeitpunkt, die ich gezielt einsetzen kann, die mir also wirklich das so weit absenken, dass wir genau wissen, dass es hier einen therapeutischen Effekt hat, dann warten wir noch auf diese Medikamente. Wir sehen aber, je mehr kumulative Risikofaktoren Sie haben und wenn Sie dann noch ein LPGNA von über 150 Milligramm pro Deziliter haben, dann sehen Sie, dass Sie ein zigfaches Risiko haben, an kardiovaskulären Erkrankungen zu erkranken und auch daran zu versterben. Und wenn man sich jetzt hergeht und sagt, was ist die therapeutische Konsequenz, dann ist an erster Stelle immer die Lebensstilmodifikation. Ja, für mich, also jemand, der sehr viel mit LPGNA zu tun hat, ist es immer ein Horror, wenn diese Patienten bereits sehr übergewichtig sind, einen Diabetes haben und eine Proteinurie haben. Mit steigender Proteinurie und mit der Verschlechterung der Nierenfunktion kommt es zu einem kontinuierlichen Anstieg des LPGNAs, der ungefähr 50-70% beträgt. Und das ist etwas, was natürlich dann so ist, dass wir frühzeitig die mehreren Risikofaktoren durch Lebensstilmodifikation beeinflussen müssen. Und was dann als nächstes dazu kommt, ist, wir müssen natürlich dann auch das LDL-Cholesterin absenken und hier gilt der Zielbereich unter 55, also die Werte der Sekundärprävention, weil das das einzig Nachgewiesene ist, was wirklich was bringt. Regelmäßige angiologische Untersuchungen inklusive einem Herzecho sind absolut indiziert. Wenn man hergeht an die Therapie, dann sehen Sie, dass es natürlich hier einige Medikamente gibt, die etwas bringen. Statine sind keine LPGNA-Senker. Sie können sogar in einigen Studien einen leichtgradigen Anstieg des LPGNAs bedingen. Die PCSK9-Inhibitoren, das ist eine etwas positive Schätzung, besonders bei sehr hohen Werten sehen wir nie 30%, aber durchaus bei moderaten erhöhten Werten sehen wir 25-30%. Und das dürfte therapeutisch relevant sein. Wir wissen es nicht, weil diese Medikamente so potent LDL senken, dass man dann nicht differenzieren kann, was es ist. Diese große Gruppe an Medikamenten, die wir heute sehen, die an der Messenger-RNA andocken und dort ihre therapeutische Effizienz entwickeln, das ist etwas, was sehr spannend ist. Wir sehen das schon beim Inclisiran, das man zweimal im Jahr spritzt und hat sein LDL in der Regel im Griff. Aber hier haben wir auch Ansatzpunkte beim LPGNA. Sie sehen hier noch aufgeführt, die Lipoproteinapherese ist hocheffektiv, ist aber sehr aufwendig und nur begrenzt verfügbar. Vor einer Woche bei einer Fortbildung ist eine Kollegin neben mir gesessen und hat gesagt, was soll ich tun? Mein Sohn ist 11 Jahre und den haben wir zu einer Blutabnahme geschickt wegen irgendetwas. Ja? Und da wurde irrtümlich Lipoprotein klein a mitbestimmt und das war jetzt 276 Nanomol pro Liter. Und sein LDL ist 106 Milligramm pro Deziliter. Was hat das für eine Konsequenz? Also ich muss bis zum Ende des Vortrags nachdenken, vielleicht kann ich Ihnen dann eine Antwort geben. Ja? Wenn Sie sich anschauen, die neuen Medikamente, was wir jetzt Antiporters haben, dann sehen Sie, dass Belacarsen ist ein Medikament, was bereits in der Phase 3 ist. Und hier sind wir bereits in der Nachbeobachtungsperiode. Und wir sind natürlich alle extrem gespannt, wie sich das auswirken wird, nicht nur auf die Senkung des LP-Klein-As, das kann ich Ihnen zeigen, das ist sehr potent, aber wird es auch die kardiovaskuläre und vaskuläre Mortalität reduzieren? Diese Ergebnisse sind noch ausständig. Und Sie sehen, es sind aber Gott sei Dank zwei weitere Medikamente, die ebenfalls an der Messenger-RNA auf dieser Therapieschiene andocken, in Entwicklung. Hier sind wir in Phase 1, Phase 2 Studien und hier sehen wir die ersten Daten, dass es hier bis zu einer 90-prozentigen Reduktion des LP-Klein-As, also einer hochpotenten Medikation kommt. Wenn Sie sich anschauen, hier vom Belacarsen, da wissen wir noch immer nicht genau, wie häufig wir es dosieren sollen. Es wird aber so sein, dass wir wahrscheinlich 60 Milligramm einmal im Monat verabreichen werden und wir werden damit eine Senkung von ungefähr 70% des LP-Klein-As erzielen, also sicherlich in einem sehr hohen therapeutischen Bereich bleiben. Hier noch eine neuere Substanz. Sie sehen hier, was überraschend ist, dass diese Short-Interfering Messenger-RNA-Präparate hier teilweise nach 4-5 Monaten noch immer exzessive LP-Klein-A-Senkungen haben, sodass wir heute davon ausgehen, dass sie wie das Inclisiran auch beim LP-Klein-A wahrscheinlich nur zweimal im Jahr therapiert werden sollen. Wenn man sich anschaut, ist es nur das LP-Klein-A, wo wir solche Medikamente entwickeln, dann sehen Sie natürlich auch beim PCSK9, aber auch beim ApoC3, bei diesen schweren genetischen Hypertriglyceridemien ist es so, dass wir diese Medikamente in Entwicklung haben und ich glaube, es ist in Zukunft etwas vom Spannendsten, was wir hier haben. Wenn ich die Take-Home-Message übermitteln darf, dann ist es so, LP-Klein-A ist ein eigenständiger Risikofaktor und es gibt wenige Konditionen, wo sich der LP-Klein-A-Spiegel nach dem 20. Lebensjahr noch ändert. Das Zweite ist, es ist ein eigenständiger Risikofaktor für vaskuläre und kardiovaskuläre Erkrankungen und sollte immer bei allen Menschen, nicht nur bei 2%, wie der Georg uns berichtet hat, sondern es sollte wesentlich häufiger bestimmt werden, damit wir den Patienten sagen können, wie ihre Risikokonstellation ist und wie oft die Indikation zu einer sehr frühzeitigen LDL-Senkung haben. Bei exzessiven Werten, also unklaren Schlaganfällen, bei Jugendlichen und Kindern, dann ist es klar, aber ich glaube, das ist Gott sei Dank selten, aber doch sollte man daran denken, wo es immer dazu gehört und was immer dazu gehört, ist die Echokardiographie, die regelmäßig, also im Abstand von 2-3 Jahren gemacht werden muss, wenn Patienten ein LP-Klein-A von über 200 Nanomol pro Liter haben. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Danke, Kurt, für die Darstellung. Bitte, da gibt es eine Frage im Publikum.
Das LP-Klein-A wird ja einmal von der Kasse bezahlt im Leben, so steht es im Katalog. Sie haben nur jetzt eins angedeutet, dass je niedriger es wird, desto höher steigt das Risiko für einen Typ-2-Diabetes an. Kann es sein, dass es sozusagen einen Wert gibt, wo man das einpendeln sollte? Und wo man dann doch auch unter Therapie das LP-Klein-A noch einmal misst?
Es ist durchaus so, dass generell, also diese Bestimmung, dass es nur einmal bezahlt wird, ist die Regel. Wenn man es aber begründet, zum Beispiel, dass der Schilddrüsenprobleme hat, dass die postmenopausal, wissen wir, dass es etwa um 20% ansteigt, da brauche ich nicht noch einmal bestimmen. Wenn es aber zum Beispiel, und wir haben ja ungefähr in Österreich 8% Niereninsuffiziente, dann ist es schon so, dass wir wissen, dass hier also ein dramatischer Anstieg des LP-Klein-As auftreten kann. Aber wir begründen es und wir haben noch nie Probleme gehabt. Ja? Aber so wie Sie sagen, es wird sicherlich nicht überprüft.
Darf ich nur ganz kurz nachhaken? Was ist da der Mechanismus? Was soll das sein? Warum soll bei einem niedrigeren LP-Klein-A jetzt das Diabetesrisiko steigen? Was soll das die Pathophysiologie dahinter sein?
Also da ist es extrem, also ich habe mir diese Arbeiten herauskopiert und habe mir das angeschaut, also eine wirklich
plausible Erklärung finden wir nicht. Aber es ist extrem konkurrent, es ist wirklich signifikant. Aber das waren Werte, die unter 5 LPKN hatten. Mhm. Unter 5. Also bis 5 herunter sieht man wenig, aber wenn sie unter 5 gehabt haben, kommt das heraus. Und das, was hat das LPKN für physiologische Wirkung? Ich habe mir das über das erklären wollen. Das wird ja eine gewisse Potenz bei der Wundheilung zugeschrieben. Das kann es wahrscheinlich nicht sein. Also da haben sie herumphilosophiert, aber plausibel oder zumindest etwas, was so einfach verständlich wäre, dass ich es verstanden habe, habe ich in keiner Arbeit gefunden.
Sie haben sehr klar dargestellt, dass es ein eigenständiger Risikofaktor ist, ein LP klein a. Und in der Sekundärprävention, wenn man Patienten hat, die dann tatsächlich das brauchen, das heißt, müssen wir in der Zukunft, wenn wir die Therapie haben, ein Lequo und ein Therapie extra, das heißt zwei Spritzen bekommt der Patient in der Zukunft.
Ja,
wird das so werden?
Ja, ja. Also das ist sicherlich für die, die was, wir sehen ja bei dem LPKNA oft extrem fulminante Verläufe von kardiovaskulären Erkrankungen. Das ist ja nicht so, dass es aus der Luft gegriffen ist, diese eine Patientin, die 11 Stents hat. Und wenn man schaut, in welcher kurzer Periode sie wieder Instenzstenosen entwickelt hat, dann kann man sich das vorstellen, dass man bei dieser Patientin möglicherweise wirklich halt alle 3 Monate eine Spritze verabreicht. Aber das hat, glaube ich, zumindest noch nirgends gelesen, dass einer diskutiert hat, ob man das gleichzeitig geben soll oder kann. Aber es wäre durchaus diskutabel, ja.
Was hast du übrigens mit dem 11-Jährigen gemacht?
Ich habe gehofft, dass du das vergisst. Ja, also was man zu dem 11-Jährigen sagen muss, wo wird denn sein End LP klein a liegen. Das wird ungefähr bei 400 sein. Der wird also in diesem Bereich vorstoßen und dann habe ich die Familienanamnese erhoben. Der Vater hat eben 370. Ja, und dann habe ich gefragt, und wie schaut es in der Familie aus? Sein Vater ist mit 74 am zweiten Myokardinfarkt verstorben. Also wird man hier bei diesem Kind unter keinen Umstand ein Medikament einsetzen, aber sehr wohl sehr frühzeitig eine Lebensstilmodifikation betreiben. Also ich habe es meinem Sohn vererbt und habe ihm als erstes gesagt, du, das wird keine gute Idee sein. Und er hat das verinnerlicht, er betreibt Sport, er glaubt, er wird ein guter Tennisspieler, ich glaube es nicht, aber ich meine, er macht es mit großer Begeisterung, er ist normalgewichtig und er raucht nicht und er geht alle 3, 4, 5 Jahre, geht einmal zu einem Herzecho und damit, glaube ich, ist alles gesagt, was zu tun ist.
Vielen Dank für den schönen Vortrag. Eine Frage wegen dem proinflammatorischen Bereich. Messen Sie da auch Interleukin 6 mit dazu?
Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden.
Interleukin 6, messen Sie das?
Das wäre interessant, in aber Sie wissen, wir haben ja gerade damals mit diesen Medikamenten, aus dem antirheumatischen Formenkreis einmal versucht, die Senkung des Interleukin 6 zu betreiben, es ist nie irgendetwas herausgekommen. Ja? Aber es wäre interessant, natürlich vom Wissenschaftlichen, ob, wenn wir solche Medikamente einsetzen, die das LPKNA massiv nach unten senken, ob das dann heruntergeht. Ja?
Es ist ja nicht nur, dass sozusagen die medikamentöse Therapie des Interleukin 6, sondern auch um die Risikostratifizierung dahin noch weiter voranschreiten, weil es sind ja nicht alle Lipoprotein-A-Patienten, haben dann eben eine Atherosklerose der Gefäße bzw. eine Aortenstenose. Und korreliert das quasi miteinander? Das wäre meine Frage.
Ich glaube, wir haben das nie wirklich untersucht. Also es gibt welche, die bei der Lipoproteinapherese das untersucht haben und gezeigt haben, dass da innerhalb der Behandlungsperiode das abfällt. Ja, aber was Sie sehr interessant sagen ist, wir haben Patienten, die haben wirklich einen Nanomol pro Liter Wert von 180, ja, und haben eine schwerste familiäre Belastung und trotz aller Lebensstilmodifikationen und an LDL von 36 am Myokardinfarkt. Also solche gibt's und ich habe also auch einige, zum Beispiel eine MTA von mir, die hat über 300 und die hat sich sogar also mehrfach einen Herzkatheter machen lassen, hat blande Gefäße, also das gibt es natürlich. Ja.
Ich glaube, Cronenberg hat doch die Studie gehabt, wo auch das CRB dann höher ist und diese Kombination, Lipoprotein A und erhöhtes CRB war dann besonders mit kardiovaskulär. Also CRB vielleicht dann einfach. Ich glaube, da ist noch eine letzte Frage.
Bitte. Ja, darf ich nur noch mal ganz kurz fragen? Entschuldigen Sie, also soll ich so meinen Patienten quer durch die Bank vorschlagen, dass sie einfach einmal, dass ich das Lipoprotein A mitbestimmen möchte und je nachdem, was herauskommt, ich ihnen dann sage, sie haben einen Risikofaktor, einen Herzinfarkt zu bekommen oder auch nicht? Oder muss ich sie dann alle zum Spezialisten schicken? Es ist halt auch die große Frage, ob man das immer wissen will, weil wenn man gesund und fit ist und dann macht man so einen Wert und dann weiß man erst 400, was mache ich dann damit?
Wenn das wirklich 400 ist, ja, dann bin ich also extrem vorsichtig und schicke solche Patienten zu einer Koronardiagnostik, in der Regel zu einem Coronar-CT und gleichzeitig zu einer Echokardiographie. Wenn der Patient ausreichend fit ist, mache ich immer noch Ergometrien. Sonst würde ich Sie bitten, Sie nicht, wer ist der Spezialist für LPGNA, sind wir es? Alexandra, ja, schon, aber natürlich dann, das können Sie selber auch, LDL möglichst aggressiv senken. Ist es ein Patient, der wirklich progredient ist, wo Sie einen Stent haben und nach 6 Monaten ist der wieder symptomatisch, dann muss man nachdenken bis zur LDL-Apherese, ob man diesen Patienten nicht aggressiver therapieren muss.
Gut, ich bin eine Allgemeinmedizinerin und mache halt gesunde Untersuchungen. Wenn ich halt quer auch die Bank dann bei Patienten dann Werte zwischen 100 und 200 habe und die sind sonst völlig fit und gesund, dann sage ich ihnen, gehen Sie zum Kardiologen, lassen Sie sich anschauen.
Ja, macht je nachdem natürlich, ich würde es nicht bei einem 11-Jährigen machen, aber wenn Sie einen haben, der 64 oder 58 oder 56 ist und 250 LPGNA hat, dann hat er absolut, wird er profitieren, dann werden Sie die herausfiltern, die von dieser frühzeitigen atherosklerotischen Manifestation betroffen sind. Und das sind leider viele.
Und ganz kurz, rund alle, die 30, 40 sind und fit, denen sage ich einfach Lebensstiländerung, haben Sie mehrfach betont.
Nur Lebensstiländerung und ab und zu sollten Sie eben diese Untersuchungen machen.
Ja. Vielen Dank, danke sehr.
Danke. Wir kriegen auch zunehmend Patienten mit Überweisung wegen kleinen Lipoprotein. Ja, vielen Dank.